ඇසිස් අයින්ස් ඔස් ඉන්ඩුනේසිස චායත් ඔඩ ආර්චයන්ඌරු උත්තේසි.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 14. April 2018. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nono Nursia, Puji Astuti, Sri Unun, Egi und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Treffen zwischen amerikanischen Botschafter und indonesischer Außenministerin. Indonesien übergibt mobile Klinik für Rohingyas Flüchtlinge in Bangladesch. Indonesien und Polen erkunden mögliche Bereiche für die Zusammenarbeit. Ostnusa Tenggara bietet Australien und Osttimor Investitionen in Salz und Algen an. 50 Unternehmen sollen Fabriken in der Nähe des neuen Hafens West Kalimantans bauen. Bromo bereitet javanische Edelweiss Dorf Tour vor. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der amerikanische Botschafter in Indonesien, Joseph R. Donovan, traf sich am Freitag, den 13. April 2018 in Jakarta mit indonesischer Außenministerin Retno Marsudi. Nach dem Treffen sagte Botschafter Donovan, dass er und Ministerin Retno Marsudi über bilaterale Beziehungen zwischen den beiden Ländern diskutierten. In naher Zukunft plant er, die Konsultationen im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen Vereinigten Staaten und verschiedenen Ländern, einschließlich Indonesien, durchzuführen. Ich habe erwähnt, dass ich für 2 Wochen in Washington zu einer Besprechung zurückkommen werde und wir werden eine Reihe von Dingen besprechen, bilaterale Beziehungen. Also es war ein sehr, sehr gutes Treffen und ich weiß es zu schätzen, dass die Ministerin sich die Zeit genommen hat, um mich zu treffen. Darüber hinaus sagte Botschafter Donovan, dass er sich bei seinem Treffen mit Ministerin Retno Marsudi auch kurz mit der Sicherheitszusammenarbeit zwischen den beiden Ländern befasst habe. Auf die Frage, welche Form der Sicherheitskooperation in der Sitzung diskutiert wurde, war der Botschafter nicht bereit, den Journalisten weitere Antworten zu geben. Er sagte auch, dass er die indonesische Außenpolitik schätzt, die einen positiven Beitrag für die Weltgemeinschaft, insbesondere die Vereinigten Staaten, leistet. Die indonesische Regierung hat eine mobile Klinik für Flüchtlinge aus dem Rakhine-Staat in Myanmar übergeben, die derzeit in Bangladesch leben. Die mobile Klinik wurde von der indonesischen Botschafterin in Bangladesch, Rinape Sumarno, an die Behörde im Land übergeben, teilte die indonesische Botschaft in Dhaka in einer Presseerklärung am Freitag, dem 13. April mit, die von der Nachrichtenagentur Antara erhalten wurde. Die mobile Klinik wird von PKPU, einer indonesischen humanitären Organisation, und einem Mitglied der Indonesian Humanitarian Alliance, IHA, die in Cox Bazar operiert, zur Verfügung gestellt, um das Leid von Flüchtlingen aus dem Rakhine-Staat in Myanmar zu lindern. Es wird von RISDA, einer Nichtregierungsorganisation aus Bangladesch, die 1993 gegründet wurde, mit der Mission betrieben, die Menschenrechte und die sozioökonomische Entwicklung unter privilegierter Gemeinschaften zu fördern. Die mobile Klinik wird den Menschen aus dem Rakhine-Staat dienen, die jetzt in Cox Bazar, Bangladesch leben. Es wird auch schwer zugängliche Bereiche der Camps in Cox Bazar abzielen, die keinen direkten Zugang zu Gesundheitseinrichtungen haben und voraussichtlich mindestens 125 bis 200 Flüchtlinge pro Tag versorgen. Die Indonesische Humanitäre Allianz IHA ist eine Allianz von 11 humanitären Organisationen in Indonesien, die vom Außenministerium am 31. August 2017 in Jakarta eingerichtet wurde. Die IHA nahm ihre Tätigkeit in Cox Bazar auf, nachdem sie die Genehmigung der Regierung von Bangladesch erhalten hatte. Die IHA hat sich im Camp Jamtoli in Cox Bazar auf die medizinische Grundversorgung konzentriert, indem sie ein temporäres Krankenhaus für Flüchtlinge im Camp betreibt. IHA hat auch Unterkünfte für Flüchtlinge sowie Sanitär- und Wasseraufbereitungsanlagen gebaut. Die humanitäre Operation wurde vom indonesischen Volk finanziert. Die Regierungen Indonesiens und Polens versuchen, potenzielle Bereiche zu erkunden, um die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Nationen zu fördern. Die Idee wurde im Rahmen des dritten gemeinsamen Konsultationsforums Indonesiens-Polens erörtert. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit war das Hauptthema der Diskussion auf dem dritten Forum, wie in einer Presseerklärung von der Nachrichtenagentur Antara am Freitag, den 13. April 2018, angegeben. Der Generaldirektor für Amerika und Europa im indonesischen Außenministerium, Muhammad Anshor, betonte als Vorsitzender der indonesischen Delegation, wie wichtig es ist, potenzielle Handelsgüter beider Länder zu erkunden. Die Regierungen Indonesiens und Polens einigten sich darauf, den Handel und die Investitionen in beide Richtungen konsequent aufrechtzuerhalten, indem sie unter anderem die Beteiligung von Unternehmen und Organisationen von Wirtschaftsforen fördern. Im dritten gemeinsamen Konsultationsforum erörterten die Delegationen der beiden Länder auch konkrete Folgemaßnahmen zur Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Verteidigung und Seeverkehr. Indonesien forderte Polen ausdrücklich auf, die Förderung seines nachhaltigen Palmöls in Europa zu unterstützen und die Verhandlungen über das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen Indonesien und der EU zu beschleunigen. In der Zwischenzeit, um die persönlichen Kontakte zu verbessern, einigten sich beide Seiten darauf, den Tourismus, Bildung, kulturelle und interreligiöse Dialoge zu verbessern. Der verschärfte Wettbewerb in der EU-Region und der Konflikt mit Russland haben Polen dazu veranlasst, mit strategischen Partnern in anderen Regionen, einschließlich Indonesien, zusammenzuarbeiten. Bei dem trilateralen Treffen, das am Donnerstag, den 12. April 2018 in Labuan Bajo, dem Bezirk Westmanggarai, auf der Insel Flores stattfand, hat die Provinz Ostnusa Tenggara, Australien und Timor-Leste die Investitionsmöglichkeiten im Salz- und Seetangsproduktionsbereich angeboten. Die Provinz Ostnusa Tenggara hoffte, dass die beiden Nachbarländer daran interessiert wären, in diese Meeresprodukte zu investieren. Der Leiter des Amtes für See und Fischerei der Provinz Ostnusa Tenggara, Ganef Burgianto, erklärte, dass die Provinz insgesamt 60.000 Hektar für die Salzgewinnung und 51.770 Hektar für den Anbau von Algen hat. Die Seetangsproduktion kann in den Bezirken Kupang, Sabu Raijua, Rote Ndau, Alor, Lembata, Os Flores, Sika, Os Sumba und West Manggarai gefunden werden. In diesen Regionen werden hauptsächlich Seegras der Arten Cotoni und Gracilaria kultiviert. Die Provinz Ostnusa Tenggara, die ihre Grenzen mit Australien und Timor-Leste teilt, ist optimistisch, dass die beiden Nachbarländer Interesse an Investitionen in diese Provinz zeigen würden. Der Bezirk Mempawah in West-Kalimantan setzt große Hoffnungen auf den internationalen Hafen Kijing in Mempawah, West-Kalimantan, und wird zu einem Motor der Wirtschaft in Kalimantan. Laut der Verwaltung von Mempawah wird der internationale Hafen Kijing einen Tiefseehafen werden, der mit dem größten digitalen System in Kalimantan ausgestattet wird. Der stellvertretende Bezirksleiter von Mempawah, Gusti Ramlana, sagte kürzlich, dass der Bau des Hafens es der Mempawah-Bezirksregierung ermöglichen würde, in Kalimantan wirtschaftliche Potenziale besser zu erschließen. Ramlana sagte zu Beginn des Hafenbaus, dass 50 Unternehmen die Fabriken in einer speziellen Wirtschaftszone bauen werden, die später in den Hafen integriert wird, sodass viele Arbeiter bei den Fabriken angestellt werden können und sich die wirtschaftlichen Auswirkungen hoffentlich ausbreiten werden. Dieser Hafen wird ein neues Wirtschaftszentrum dieser Region werden. Dani Rusli Utama, Direktor für Technische und Risikomanager von der stadteigenen Hafenfirma Pelindo, sagte, die erste Phase des vierphasigen Projekts sei innerhalb von 18 Monaten abgeschlossen. Zu den Bauaktivitäten, die in der ersten Phase durchgeführt werden, gehören der Bau eines 1 Quadratkilometer großen Kai-Anschlusses und eines 10 Hektar großen Geländes mit einem Containerterminal mit einer Kapazität von 500.000 20-Fuß-Einheiten oder TEU von insgesamt 1 Million TEU erwartet. Das Bromo Tengger Semeru Nationalpark Zentrum bereitet eine Edelweiss Javanica oder Anapalis Special Tour im Dorf Ngadisari im Bezirk Probolinggo Ostjava vor. Der Leiter des Bromo Tengger Semeru Nationalpark, John Kennedy, sagte am Freitag, den 13. April in Probolinggo Ostjava, dass das Dorf Ngadisari einer der Pilotgebiete für die Entwicklung der Edelweiss Dorftour im Bromo Tengger Semeru Nationalpark ist. Zwei Dörfer werden zunächst als Experimentierfelder für die Entwicklung des Edelweiss-Anbaus genutzt, wie zum Beispiel das Dorf Ngadisari und das Dorf Wonokitri im Unterbezirk Tosari Pasuruan. Die Beamten des Zentrums werden die Gemeinschaft, die die touristischen Dörfer des Edelweisses unterhält, begleiten, um das Programm im Feriendorf umzusetzen. Die Entwicklung des Edelweiss-Dorf-Tourismus zielt darauf ab, the existence des Javanischen Edelweiss in den Dörfern des Nationalparks zu erhalten. Es wird erwartet, dass das Programm die Unterstützung der Gemeinde und die Teilnahme an der Edelweiss-Erhaltung erhöhen und das Edelweiss-Tourismusdorf als neues Tourismusobjekt im Nationalpark bilden wird. Die Gemeinde hat 6000 Samen vorbereitet, die im Dorf Ngadisari an den Hängen des Berges Bromo gepflanzt werden sollen. Der Vorsitzende der Gruppe der Edelweiss-Dorf-Tour für Ngadisari, Sunarip, bemerkte, dass die Edelweiss-Samen durch Trocknen von Edelweiss-Blüten in 3 Tagen erhalten wurden. Das Edelweiss-Tourismusdorf wird die Touristenattraktion des Berges Bromo in einer Höhe von 2329 Metern von Meeresspiegel unterstützen. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das waren die Nachrichten für heute Samstag, den 14. April 2018. Auf Wiederhören!
Interessantes aus der Heimat, einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Interessantes aus der Heimat. Einige wichtige Informationen aus verschiedenen Gegenden Indonesiens werden wir Ihnen in diesem Programm erläutern. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, der erste Bericht kommt aus Labuan Bajo aus Nusa Tenggara. 3 Länder, nämlich Indonesien, Timor-Leste und Australien, hielten vom 11. bis 13. April 2018 in Labuan Bajo aus Nusa Tenggara eine Sitzung ab. Der Leiter des Fremdenverkehrsamtes aus Nusa Tenggara, Marius Arduje Lamu, teilte am Dienstag, den 10. April 2018, der Presse mit, eine der Tagesordnung des Treffens sei es die Zusammenarbeit im Tourismus zwischen den 3 Ländern zu diskutieren. Das Treffen, das vom indonesischen Koordinierungsministerium für Wirtschaft organisiert wurde, diskutierte neben der Erörterung des Tourismus auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Investitionen, Geschäft, Land-, See- und Luftverbindungen sowie kulturelle Zusammenarbeit, Viehzucht, Landwirtschaft, Bildung und Gesundheit. Marius fügte hinzu, dass Indonesien insbesondere für den Tourismussektor eine Open-Air-Konnektivität und zwar von Darwin in Australien nach Kupang und Labuan Bajo in Indonesien vorgeschlagen habe. Liebe Zuhörer, die weitere Information kommt aus Kota Waringin Barat in Zentral Kalimantan. WWF Indonesien und das Ministerium für See und Fischerei verwuten eine Seetang- und Dugong-Untersuchung in der Brasbasah Sanbang durch. Der Vorsitzende des Dugong- und Seetangs-Untersuchungsteams, Lamina Juraj, sagte, das erste Ziel der Dugong- und Seetang-Untersuchung sei es, die Bedingungen in Gebieten zu untersuchen, die für den regionalen Wasserschutz im Senggora Sepagar Park und dem umgebenden Meer mit mehr als 61.000 Hektar Fläche von der Zentral-Kalimantan-Provinzregierung reserviert wird. Diese Seetang- und Dugong-Untersuchung ist Teil des Dugong- und Seetangs-Erhaltungsprojekt des Ministeriums für See und Fischerei mit WWF Indonesien, der Indonesian Agentur für Wissenschaft LIPI und dem stadteigenen Landwirtschaftsinstitut von Bogor IPB als die Durchführungspartner. Die letzte Information kommt aus Yogyakarta. Hunderte Pfadfindermitglieder nahmen am Mittwoch, den 11. April 2018 in Yogyakarta an einer Zeremonie zum Gedenken an den Geburtstag des Gründers der Indonesian Pfadfinderbewegung Pramuka Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Teil. Der Vorsitzende der Nationalen Pfadfinderbewegung Adyaksa Daud sagte während des Vorsitzes der Zeremonie die Erinnerung an die Geburt von Sri Sultan Hamengkubuwono IX, die Feier des Begründers der Indonesian Pfadfinderbewegung oder Habe des 9. D in den folgenden Jahren, jeden 12. April. Zum Gedenken an diesen Tag können alle Mitglieder des Pfadfinders dem Beispiel von Sultan Hamengkubuwono IX folgen, das Lebenskompetenzen, den Geist der staatlichen Verteidigung, freiwilligen Arbeit und die Implementierung von Satya Dharma Pramuka beinhaltet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Interessantes aus der Heimat. Auf Wiederhören!
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Zuhörer der Stimulations, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse am Datum des 14. April. Wir beginnen mit dem 14. April 1912, an dem das Schiff RMS Titanic gegen einen Eisberg fuhr und im Umkreis von Newfoundland versank. Aufgrund des Fehlens von Rettungsbooten und anderer Notrettungsgegenstände starben mehr als 1.500 Menschen. Sie waren Teil von 2.200 Passagieren und Besatzungsmitglieder, die auf der Titanic an Bord waren. Nur 700 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, überlebten. Das Schiff hatte seine Seefahrt 4 Tage früher aus Southampton, England, begonnen. Die RMS Titanic war das zweite Schiff von 3 Superpassagierschiffen, die zu transatlantischen Reisen gestartet waren. Sie gehörte zu der Gesellschaft der White Star Line und war das größte Dampfpassagierschiff auf der Welt in seiner Einweihung. Das Untergehen des Schiffes gehört zu den schlimmsten existierenden Katastrophen im Meer. Wir kommen nun zum 14. April 2011, an dem der leitende Journalist Rusyan Anwar verstarb. Haji Rusyan Anwar starb in Jakarta im Metropolitan Hospital Medical Center im Alter von 89 Jahren an einer Herzerkrankung. Er wurde auf dem Kalibata Heldenfriedhof in Yogyakarta begraben. Rusyan Anwar war bekannt als Indonesische Pressefigur, obwohl er mehr als Historiker, Dichter, Humanist und Schriftsteller agierte. Rusyan Anwar hat über 21 Bücher und hunderte von Artikeln in fast allen Zeitungen und Zeitschriften in Indonesien sowie in ausländischen Verlagen geschrieben. Er begann seine journalistische Karriere als Reporter für Asien Raya während der japanischen Besatzung im Jahr 1943 und wurde von 1947 bis 1957 Chefredakteur von Siasat. Er bestimmte die Richtlinien für 1948 bis 1961. Während des Unabhängigkeitskampfes wurde er von der niederländischen Kolonialherrschaft in Bukit Duri, Batavia oder jetzt Jakarta inhaftiert. Im Jahr 1950 gründete er gemeinsam mit Usmar Ismail die Nationale Film Gesellschaft Perfini. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Datum vom 14. April 2002, an dem Hugo Käfs wieder an die Macht kam. Am 14. April 2002, zwei Tage nachdem er durch einen Putsch gestürzt wurde, gelang es Hugo Chavez wieder, die Macht als Präsident von Venezuela zu erlangen. Chavez wurde im Jahr 1999 zum Präsidenten gewählt und machte viele Reformen, die Armen begünstigen sollten. Darüber hinaus übernahm er die Kontrolle der US-Ölunternehmen in Venezuela. Dies verärgerte Washington und gab den Gegnern von Chavez im Land Unterstützung. Am 12. März 2002 führte das Militär Venezuelas einen Putsch gegen Chavez durch. Durch Proteste und Demonstrationen des Volkes Venezuelas ergab sich schließlich die Putschregierung und Chavez wurde wieder zum Präsidenten ernannt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zum unserem Programm Unser Indonesien mit dem Thema Nach der Forschung der Indonesischen Zentralbank oder BI entwickelt sich die Expansion der Geschäftsaktivitäten weiter. Nach der Forschung der Indonesischen Zentralbank Indonesia oder BI entwickelt sich die Expansion der Geschäftsaktivitäten weiter, nachdem die Arbeit in verschiedenen Sektoren eine Entwicklung in ersten drei Monaten dieses Jahres gezeigt hat. Das gab die Exekutivdirektorin für Statistik von BI, Yati Kurniati, am 12. April 2018 in Jakarta bekannt. Zufolge entwickelten die Geschäftsaktivitäten vor allem im Sektor der Landwirtschaft, Plantage, Zucht, Forstwirtschaft und Fischerei sowie der Verarbeitungsindustrie gut. Diese Entwicklung werde bis zu zweiten drei Monaten dieses Jahres dauern. Man finde die Entwicklung auf im Landwirtschaftssektor vor allem Nahrungsmittel, Plantage, Zucht und Forstwirtschaft. Nach der BI-Forschung verbessere sich auch die Arbeit der Gesellschaft, die von der Steigerung der Zahl der Arbeitskräfte in zweiten drei Monaten dieses Jahres im Sektor des Handels, Hotels, Restaurants, der Finanzdienstleistungen, des Grundbesitzes und der Unternehmensdienstleistungen gespiegelt werde. Die Steigerung der Zahl der Arbeitskräfte werde von der Erhöhung des Verkaufs durch die Vergrößerung des Geschäfts gefördert. Sie fuhr fort, dass diese Forschung den guten Zustand der Liquidität und Rentabilität der Geschäftswelt in ersten drei Monaten 2018 durch den leichteren Bankkreditzugang spiele. Nach dem Forschungsergebnis von BI zeigen sich die Unternehmer optimistisch, dass die Inflation dieses Jahres auf 3,44% im Vergleich zur Realisierung der Inflation letzten Jahres in Höhe von 3,61% senken wird. Die Beiforschung über die Aktivitäten der Gesellschaft verdient dazu, den Hinweis auf die Entwicklungsrichtung der Wirtschaftsaktivitäten in laufenden 3 Monaten zu erfahren. Die frühen Informationen über die Meinungen der Entwicklung der Wirtschaftsaktivitäten in kommenden 3 Monaten und das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes zu bekommen. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder mit mir, Egi, beim Programm Wunderbares Indonesien. Nun werden wir Sie einladen, eines der Reiseziele in Yogyakarta namens Ngelamborstrand zu besuchen. Bleiben Sie bei uns in RRI World Service Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auch über Livestream in www.voinews.id/German, www.voinews.id/German hören. Liebe Hörer, die Strände an der Südküste von Yogyakarta grenzt direkt mit dem Indischen Ozean an. Das große Wellenhart. Der große Wellenschlag ruft auf die Angst der Menschen rufen, um das Ozean näher zu kommen. Die Wellen, die aus der Richtung des großen Meeres kommen, fallen uns, um sich das Meereswasser nicht nähern. Aber es bedeutet nicht, dass alle Strände hier für verschiedene Aktivitäten verboten seien. Im Bezirk Gunung Kidul gibt es einen schönen Strand, deren Ort von Koralleninseln geschützt wird, sodass die Welle an dem Strand sehr ruhig und sicher für die Besucher, um die Aktivitäten zu tun. Der Strand heißt der Ngelamborstrand. Liebe Hörer, der Ngelamborstrand liegt im Dorf Purwodadi, im Distrik Tepus, im Bezirk Gunung Kidul, von Yogyakarta aus dauert die Fahrt 2 bis 3 Stunden mit dem persönlichen Fahrzeug. Die Straße zu dem Ngelamborstrand ist nicht so groß, sodass ein Bus ins Gebiet des Strandes nicht eintreten kann. Die Fahrzeuge können auch am Strand parken, da dieser Ort zu eng ist. Man kann von Parkplatz zuerst zu Fuß gehen oder mit dem Motorradtaxi oder Ojek fahren. Die Küstenlinie dort ist auch nicht so groß, sodass sie nicht passend für Volleyball spielen oder Sonnenbaden ist. Der Sand am Strand ist anders. Er ist nicht weich und schwarz. Der Ngelamborstrand ist einzigartig, da man hier snorkeln kann. Die Lage des Meeres, die einem Becken enthält, ist sicher für Schwimmen und Snorkeln, da es 2 Korallenhügel inmitten des Meeres gibt. Die langsamen Wellen verursachen, dass die Meeresbiota und Korallenriffe fruchtbar wachsen können. Das Wasser an diesem Strand ist klar und sauber, sodass Sie den Meeresgrund sehen können. Am Ngelamborstrand können Sie zufriedenstellend mit Wasser spielen, baden, schwimmen und snorkeln. Aber wenn Sie nicht das werden wollen, können Sie nur nach Wellen und Muscheln sowie bunten, glatten Steinen suchen. Sie können auch wandern und die Korallenhügel, die diesen Strand umgeben, besteigen. berbicara, von der Höhe des Hügels aus können Sie die Form von zwei Schildkröten von der kleinen Insel im Meer deutlich sehen. Sie können auch den Lamborstrand an dem Küstengebiet entlang beobachten. Sie können nicht nur das sehen, sondern auch die Reihe anderer Strände wie den Wedi-Ombo-Strand und deutlich sehen. Von der Höhe dieses Hügels auch können Sie auch den Sonnenuntergang beobachten. Wenn Sie lange Zeit haben, können Sie an dem Küstengebiet wandern. Sie können vom Lamborstrand in die westliche oder östliche Richtung beginnen. Wenn Sie vom Strand in die östliche Richtung gehen, können Sie die Hügel im Osten besteigen und die Reise zum Siungstrand, Watulumbungstrand und Wediombostrand fortsetzen. Wenn Sie in die westliche Richtung gehen, werden Sie die Strände wie Jogan, Ngetun, Timang, Poktunggal und Indrayanti sehen. Wenn Sie im Campingplatz übernachten möchten, können Sie an den Stränden ein Zelt aufstellen. Liebe Zuhörer, die Eintrittskarte in den Lamborstrand kostet nur 5.000 Rupiah und für Meter der Schnorchelausrüstungen kostet es nur 50.000 Rupiah. Aber Sie müssen sich erinnern, um sie in Verbindung mit Manager dieses Touristenziels zu setzen, um die Information über die beste Zeit zu erfahren. Der Grund dafür sei, dass die Klarheit und Sichtbarkeit vom Wasser, von Flut und Ebbe abhängig seien. Wenn Sie am Wochenende schnorcheln möchten, ist es besser, um zu buchen, damit die Schnorchelgeräte noch vorhanden sind. Liebe Hörer der Stimme Indonesiens, das war unser Programm Wunderbares Indonesien. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Das präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Technologie und Entdeckungen berichten. Außer auf der Kurzwelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream voinews.id/German sowie auf Android über RRI Word Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist nicht fremd, ein Buch zu besprechen. Es ist aber ein Wunder, wenn wir über ein Buch, das wie eine Lampe leuchten kann, reden. Die Lampe in Form eines Buches ist schon vorhanden und wurde vom Indonesier Max Gunawan entworfen. Er hat sie unter dem Namen Lumio entworfen. Die Lumio-Lampe kann wie ein Buch gefaltet werden. Sie kann nicht Batterie benutzt werden. Die Batterie kann bis 8 Stunden standhalten. Max Gunawan aus Jakarta hat 16 Jahre in den USA gewohnt. Vorher war er ein Architekt. Er verließ seine Profession als Architekt Ende 2012, um den Bereich des Produktdesigns zu vertiefen und sich mit der Lumio zu beschäftigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Prozess zum Lumio-Entwurf war lang. Max Gunawan zufolge sei der schwierigste Prozess, ein einfaches Produkt, das aber sehr nützlich ist, herzustellen. Er bekam sein erstes Kapital durch die Website des Kapitalsuchers Kickstarter Anfang 2013. In einem Monat konnte er fast 600.000 US-Dollar für sein Kapital sammeln. Es war 10-mal mehr als sein erwartetes Kapital. Interessant an dem Lumio ist, dass es wie ein Buch verpackt ist. Sie können einen Knopf zum Leuchten dieser Lampe nicht finden. Sie brauchen nur Lumio zu öffnen, dann leuchten die Buchblätter darin. Lumio benutzt die LED-Lampe mit Batterieenergie. Die Lampe kann wiederholt nachgefüllt werden. Sie ist in der Lage, etwa 8 Stunden standzuhalten. Das Aussehen von Lumio ist sehr interessant, weil der Deckel dieser tragbaren Lampe aus Holzblatt und Tiefstoff gemacht wird. Tiefstoff ist ein Material, das für seine Widerstandskraft bekannt ist. Dieser Deckel ist mit einem Magneten ausgerüstet, sodass er an einer Metallfläche kleben und aufgehängt werden kann. Liebe Zuhörer, als Tischlampe kann Lumio bis 360 Grad wie eine Lampe Stream aufgemacht werden. Wenn die Lampenblätter voll geöffnet werden, leuchtet das LCD-Licht darin heller. Dies kann eine Alternative der perfekten Beleuchtung zu einem traditionellen Lampendesign sein. Für Mark Gunawan war Geld kein Hauptziel zur Herstellung dieser Buchlampe. Er hatte Glück mit seiner jetzigen Arbeit. Er freut sich sehr, dass er sein Geschäft weiter betreiben kann, sodass er immer neue und nützliche Produkte für andere Menschen herstellen kann. Max Gunawan ist der Stolz seiner Nation. Liebe Zuhörer, das war die Informationen über Lumio, die Buchlampe im Programm des UNDAS. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Lieder von der Musikgruppe The Chang Chuters präsentieren. Am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Samara. Gute Unterhaltung. Masuk lagu Samara. Liebe Musikfreunde, Sie haben gerade das erste Lied mit dem Titel Samara gehört, gesungen von The Chang Chuters. The Chang Chuters ist eine berühmte Band aus Indonesien, die im Jahr 2004 gegründet wurde. Die Band aus Bandung, West Java, besteht aus 5 Personen, nämlich Tria, Kibil, Alda, Dipa und Eric. Die Chang Chuters begannen von Dipa, Tria und Kibil, die in der Vergangenheit auf demselben Campus befreundet waren. Dann schlossen sich Alda und Eric der Band an, weil sie Kibils Freunde sind, die bei der Oberschule spielten. Der Name von The Chang Chuters selbst wurde von dem Spitznamen von Kibils Freund in der Mittelschule genommen. In einigen Interviews interpretieren die Mitarbeiter der Chang Chuters jedoch den Namen Yang Lucu oder auf Englisch The Cat oder auf Deutsch lustig. Liebe Musikfreunde, bevor wir die Lieder von Chang Chuters weiter erzählen, hören Sie nun das Lied mit dem Titel Hijrah ke London oder Auswanderung nach London. Viel Spaß beim Zuhören.
Bukan Italia, bukan juga Argentina.
Liebe Hörerfreunde, Sie sind immer noch auf die Stimulations im Programm Musikregenbogen eingestellt, der über die Changshooters diskutiert. Der Musikstil, der von den Changshooters gespielt wird, ist in jedem ihrer Werke vielfältig. Es gibt Rock, Indie-Pop, Jazz und sogar Blues. Der Changshooter selbst nennt sein Genre à la Gita Garasi Rock and Roll. Aber es wird seinen Fans niemals langweilig. Die Aufführung und der Fashionstil der Changshooters zu genießen. Auf der Bühne sind die Vorführung und der Fashionstil der Changshooters immer anders. Angefangen bei Klamotten hat das Changshooters Personal schon immer sehr enge Hosen und uralte Haare getragen. Und bei anderen Gelegenheit drücken sie Fedora Hut und Botis. So drücken die Changshooters auf Stil à la Band oder alte Musiker. Liebe Musikfreunde, das war das Programm Musikregenbogen für heute über die Changshooters. Bevor wir uns von Ihnen verabschieden, hören Sie zwei weitere Lieder mit dem Titel I Love You, Baby und Lestarikan Sang Pohon oder Der Baum Ewigen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Di Sendung Der Stima Indonesians, können Sie über Audio Streaming infonews.id/German.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 9525. Oder 15.150 und 11.785 über Livestream in voinews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play. Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 kHz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @voindonesia sowie Instagram voice_of_indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.